Wir neigen uns dem Ende zu. Es ging um die Fesseln der Freiheit. Tina sagte eben, ich weiß nicht wirklich, ob ich etwas zu den Fesseln sagen kann. Dabei hat sie schon so viel dazu gesagt. Wir haben hier zwei Neuzugänge, die stelle ich ganz kurz vor. Zwei von links von mir ist die Julie Schosböck von der Donau-Uni Krems. Sie ist dort am Zentrum für E-Governance.
Genau.
Was machst du dort?
Ich bin dort sozusagen wissenschaftliche Mitarbeiterin, ein breiter Begriff an der Donau-Uni für viel. Ich arbeite an wissenschaftlichen Projekten und bin Studienprogrammleiterin Management und IT. Also der IT-Faktor ist da. Unser Hauptfeld ist eigentlich auch immer IT-Governance-Prozesse oder eben auch diese Verschränkung Politik und neue Medien. Also in den letzten Jahren war immer ganz stark auch die Frage, wie sehr mit der Verbreitung des Internets demokratische Prozesse angekurbelt werden können, welche Positionen werden ermächtigt, welche nicht. Und in dem Zuge habe ich mich in der Vergangenheit ein bisschen auf Medienkompetenz auch konzentriert. Da gab es eine Internetkompetenzstudie. Aber worüber ich immer wieder auch stolper oder was wir immer wieder analysieren und evaluieren, sind Partizipationsangebote im Netz. Ja, also die Hoffnung, dass das Internet zu einer sogenannten Redemokratisierung der Gesellschaft beitragen würde. Das sind unsere Schwerpunkte, aber auch ein anderer Forschungsschwerpunkt, Open Government, Open Data bei uns am Zentrum, was ja total gut ins Symposiumsthema reinpasst. Und da hoffe ich ein bisschen aus meiner Kiste der Empirie oder Erfahrungen kramen zu können. Vielleicht kann ich das ein oder andere beistreuen.
Es hat jeder von uns hier eine Kiste dabei und jeder darf aus seinen Kisten alles herausholen. Wir werden nämlich feststellen, dass es tatsächlich alles zusammenpasst. Dann haben wir noch Andrea Ben-Laswet hier. Ich darf die Flyer verteilen, die ich aus dem Grund dazugeladen habe. Vielleicht hätte ich sie nicht dazugeladen, wenn nicht Tina Lorenz den Titel "Der Apparat muss weg" gehabt hätte. Da wusste ich noch nicht, worum es darum geht. Und man kann den Apparat ja auch ganz vielfältig deuten. Es kann natürlich auch die Gerätschaft selbst sein, worin ich dann den Wunsch gesehen habe, sich nicht mit den Altlasten dieses Apparates auseinanderzusetzen. Andrea ist Projektreferentin in einem Projekt bei der Nachhaltigkeits-NGO Südwind, Clean IT, für faire Arbeitsbedingungen in der Computerproduktion. Kannst du uns dazu ein bisschen was sagen zu Clean IT?
Ja, gern, natürlich. Bisher ging es ja vor allem um die User, um die Fesseln der User, und mir geht es um die Producer, um die Leute, die diese Geräte produzieren. Computer, Laptops, Handy, das ist ja aus unserem Leben nicht wirklich wegzudenken. Jeder hat eins, zumindest hier in Westeuropa, in den USA und so weiter, ist es etwas, was wirklich billig, was erschwinglich ist für fast jeden oder jede. Aber warum kann es eigentlich wirklich sich fast jeder leisten? Warum hat jeder die Freiheit zu wählen zwischen Apple oder Nokia oder Motorola oder auch Samsung? Naja, weil der wahre Preis für diese Geräte eigentlich ganz woanders bezahlt wird, nämlich unter anderem im Fernost, eben dort, wo produziert wird. Und die Marginalisierten dort beweisen ja durch Proteste oft genug, dass sie mit den Bedingungen, unter denen sie für uns produzieren, nicht wirklich einverstanden sind. Das System zu ändern, finden sie aber dennoch schwer. Ich habe ein ganz passendes Zitat von einer Fließbandarbeiterin bei Foxconn, eines der bekanntesten Unternehmen, Kontraktfertiger, die unter anderem 40% ihrer gesamten Produktion nur für Apple zur Verfügung stellen. Und die sagte, als man sie fragte über QQ, das ist so dieses populäre Instant-Messaging-System, das man in China verwendet, die Leute dort, die kenne ich ja alle nicht. Wie sollen wir uns da wirklich unterhalten? Also die sah da wenig Potenzial, sich irgendwie online zu vernetzen und diesem Tribe, dem globalen Tribe da beizutreten und da Widerstand zu leisten. Also für sie war es persönlich sehr, sehr schwierig. Ich kann dann später näher über diese Persönlichkeit und diese Hintergründe erzählen. Ja, aber das nur so als kurzer Einblick. Es gibt definitiv ganz andere Realitäten, abgesehen von unseren Einschränkungen, die wir bis jetzt heute Nachmittag diskutiert haben. Ja.
Gerne mehr, aber gerne, wenn du jetzt noch...
Ja, bitte, okay. Gerne. Also, die erwähnte Tian Yu, die wohnt in einem kleinen Wohnheimzimmer in Shenzhen, das ist einer der Hauptstandorte von Foxconn, mit 7 anderen Produktionsarbeiterinnen. Jeder dieser 7 Produktionsarbeiterinnen hat andere Zeiten, zu denen sie arbeitet, hat einen anderen freien Tag, ein anderes Fließband, einen anderen Ort im Unternehmen, wo sie arbeitet. Das heißt, wir haben eine 17-jährige junge Arbeiterin, die da migriert an die Küste von China, versucht sich dort ein neues soziales Netzwerk aufzubauen, der es aber wirklich schwer gelingt durch dieses Produktionsregime, das sich eben auch im Wohnheim dann fortsetzt. Ja. Tianyu war genau 1 Monat bei Foxconn beschäftigt. Innerhalb von diesem Monat hat sie unzählige Erniedrigungen erfahren, Beschimpfungen für Nachlässigkeiten, angebliche Nachlässigkeiten in der Produktion, die laut ihren Aussagen nicht ihre waren. Sie hat dann Schwierigkeiten bekommen, ihren Lohn einzufordern. Sie hat angeblich die Lohnkarte nicht vorweisen können und wurde dann von verschiedenen Personalverantwortlichen wie ein Ping-Pong-Ball hin und her gespielt. Das ging so weit, dass sie immer wieder zu diesem Personalverantwortlichen hinfahren musste. Am letzten Tag hatte sie dann nicht mal mehr das Geld, mit dem Bus zurückzufahren zu ihrem Wohnheim, noch das Geld, sich am nächsten Tag Frühstück zu kaufen. Ihr Telefon war kaputt geworden, sie konnte also auch nicht Kontakt mit ihrer Herkunftsfamilie aufnehmen. Sie hatte also keine Möglichkeiten, sich irgendwie weiter zu Wehr zu setzen, und im Endeffekt hat das dann dazu geführt, dass sie am 17. März vom 4. Stock ihres Wohnheims sprang, mit dem Ergebnis, dass sie jetzt querschnittsgelähmt ist. Sie ist also in den Rollstuhl gefesselt und kann uns, im Gegensatz zu vielen anderen ihren Kolleginnen, die ja 2010, da waren ja nicht so wenige Vorfälle von Selbstmorden bei Foxconn, kann sie uns noch von ihrem Schicksal erzählen und uns ja auch nähere Details dazu schildern. Diese vielen anderen Kolleginnen von TNU führten im Endeffekt auch dazu, dass es wirklich eine Reaktion gab von Seiten Foxconn, auch von Seiten Apple. Das ist ja relativ selten in meiner Arbeit bei einer NGO. Ist das eigentlich schon ein Glücksfall, wenn die Unternehmen dann endlich mal reagieren? Was hat denn Foxconn gemacht? Es wurden Fangnetze aufgespannt, die verhindern sollen, dass die Leute sterben. Ja. Also das ist nicht wirklich das, was wir forderten. Ja. Was noch gemacht wurde, ist, dass eine Mitarbeiter-Hotline eingerichtet wurde. Das ist aber im Endeffekt nur so, dass die Informationen weitergeleitet werden an das Unternehmen. Also die Leute werden vorsortiert, und es wurde sehr, sehr viel Geld ausgegeben für Massengelöbnisse, wo die Leute eben bezeugen, dass sie keinen Selbstmord begehen werden. Tianyus Vater musste sein Land und sein Vieh, also Teile seines Landes und seines Viehs verkaufen, um die Behandlung von ihr finanzieren zu können. 7 Monate später war Foxconn erst bereit, Geld zu zahlen, Behandlungskosten teilweise abzudecken, aber die Gesamtsumme der Entschädigung war nicht mal so hoch wie die ganzen Behandlungskosten insgesamt, geschweige denn von irgendeiner finanziellen Absicherung für die Zukunft. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, was hat das Ganze mit uns, was hat das Ganze mit Freiheit zu tun? Naja, ich denke mir, Freiheit hatte diese TNU wenig. Ja. Sie hatte weder die Freiheit zu wählen zwischen Apple, Motorola, Samsung oder Nokia bei ihrem Telefon. Sie hätte Glück gehabt, hätte sie überhaupt ein funktionierendes Telefon gehabt. Noch hatte sie die Freiheit zu wählen, bei welchem Unternehmen sie arbeitet. Nur Foxconn hat sie angestellt. Alle anderen Unternehmen, bei denen sie sich beworben hat, haben sie abgelehnt, weil sie minderjährig war, weil sie erst 17 war. Foxconn wiederum ist froh, wenn sie so junge Arbeiterinnen einstellen können, weil die einfach physisch besser leistungsfähig sind. Ja? Die können einfach Tag und Nacht eingesetzt werden. Wer aber die Wahlfreiheit wirklich hat, das sind wir. Also wenn ihr das nächste Smartphone kauft, dann könntet ihr sehr wohl ein Fairphone kaufen. Also es gibt eine Initiative aus Holland, und das Smartphone von denen kostet 325 Euro. Erst am Freitag haben sie publiziert, 22 Euro davon sind die Mehrkosten dafür, dass es wirklich angeblich faire Produktion ist. Zumindest ist diese Produktion fairer als die eines normalen Smartphones. Noch eine Alternative habe ich mitgebracht, das ist die faire Maus, die in Deutschland produziert wird, von Naga IT. Also natürlich ist die genauso wie das faire Phone nicht 100% fair. Ja. Aber ein Großteil der Produktion findet in Deutschland statt, und auch ein Großteil der Bestandteile ist aus fairen Quellen. Ja, also da gibt es erste Initiativen, erste Kaufalternativen. Ja. Ja?
Dürfen die anfassen und rumgehen?
Ja, die kann man anfassen. Verwende sie tagtäglich.
Die ist biologisch abbaubar, aber wir müssen uns keine Sorgen machen, dass sie direkt auseinanderfällt.
Das gibt es online zu bestellen, leider noch nicht überall zu kaufen, aber dafür zum Beispiel könnten wir uns einsetzen. Ja? Mal nachfragen bei Saturn und Co., wieso sie die nicht im Angebot haben. Ja? Kosten tut die 29,90. Das ist jetzt nicht unbedingt billig im Vergleich zu anderen Mäusen, aber dafür kann ich ein faires Gewissen garantieren. Ein gutes Gewissen. Und einen Satz noch. Ja. Bevor ihr glaubt, ja, ich arbeite im Marketing von diesen Firmen, nein, das tue ich nicht. Es gibt natürlich Produkte im IT-Bereich, wo es keine Alternativen gibt und die Kampagne, die ich leite, die arbeitet genau darauf hin, dass es wirklich in allen verschiedenen Bereichen auch Kaufalternativen gibt.
Ich will jetzt an der Stelle trotzdem ganz schnell schon mal einsteigen, weil und von dir eine Verbindung herstellen zu Tina. Weil die Don't Move, das Beispiel, das du uns gebracht hast, auch eine Vernetzungsgeschichte ist.
Ja.
Das heißt, Geschehnisse aus dem Iran, Dinge, die nicht mal hätten aufgezeichnet werden dürfen, wegen Arbeitsverbot, vermutlich auch, weil diese Art der Aufführung, egal wo, überhaupt nicht gestattet ist.
Ja, also moderner Tanz unterliegt dort einer sehr, sehr rigiden Zensur. Das heißt also, man muss sozusagen Dinge, die man erarbeitet, muss man den Zensoren vorlegen und die interpretieren meistens Dinge hinein, die tatsächlich so vielleicht auch gar nicht gemeint sind. Also in dem Fall hat die Choreografin gesagt, es gab eine Szene in einem Projekt von einem Kollegen, da ging ein Mann rückwärts und eine Frau ging vorwärts und darin haben sie einen sexuellen Akt gesehen. Und das war schwierig, weil man die Schere im Kopf hat man dann automatisch drin. Also das sind dann sozusagen die tatsächlichen Fesseln auch des künstlerischen Ausdrucks. Ne? Ja.
Siehst du Potenzial? Wir verbinden uns mit Foxconn in China. Und bringen das ins Theater.
Das wird insofern schwierig sein, weil die Mitarbeiterin oder die Arbeiterin bei Foxconn sind nicht organisiert. Sie haben keine Gewerkschaft, sie haben auch keinen Betriebsrat und haben auch meistens, dadurch, dass die so jung sind, das ist nämlich nicht nur, die sind ja nicht nur deswegen so jung, weil sie Tag und Nacht arbeiten können, die sind ja auch deswegen so jung, damit sie sich nicht wehren gegen die Bedingungen. Ja, also wenn du 17 bist, bist du ultra froh, dass du deine Eltern irgendwie nicht mehr auf der Tasche liegst und oder die sagen irgendwie, Mädels, geh mal raus und entweder heiraten oder bei Foxconn. Und da, also das ist ja eine Zwangslage. Also und die wehren sich dann auch nicht. Und ich denke mal auch, dass ihnen dann auch vermittelt wird, bitte schön Klappe halten und weitermachen, weil sonst stehst du auf der Straße, da sind noch 30 andere, die deinen Job wollen. Das heißt also, das ist dann in dem Moment extrem schwierig, auch an diese Leute ranzukommen und mit denen zusammen was zu arbeiten, weil die sehen das Problem auch nicht. Die sehen vielleicht ihr persönliches Problem, aber dass die ja viele sind und dass die sich wehren können, das wäre sowas, da kämen Gewerkschaften ins Spiel, da kämen so Leute, die von außen reingehen und sagen, du bist nicht alleine, alle haben das gleiche Problem. Und dieser Moment, der muss vorher kommen und dass sie sich emanzipieren.
Judith?
Einfach nur, um kurz einzuhacken, eigentlich bewegen wir uns ja im Problemfeld politischer Konsumerismus. Ja, das wäre ja der Begriff dafür, meinen Konsum gewählt zu machen, ja, auf Basis von Informationen, die ich habe. Ja, also ich sage jetzt, ich kaufe lieber bei der einen Firma, weil die mir ethischer, gerechter, wie auch immer vorkommt oder auch wirklich ist. Ja, und da sind wir genau in diesem Problemfeld, weil ich habe das mal angeschaut, weil ich mal für einen kurzen Artikel über politischen Konsumismus geschrieben habe und da habe ich mir die Zahlen angeschaut, wie viele Leute in der Gesellschaft das dann tatsächlich machen und meistens so 10%, ja, also dass man jetzt sagt, das ist so die Hürde und man macht es dann, ja, wenn der persönliche Vorteil trotzdem vorhanden ist irgendwie. Also es muss immer dieser zweischneidige Ding zwischen welchen Nachteil nehme ich in Kauf, was nehmen wir in Kauf für welche Vorteile, ja, was ja auch super umzulegen ist auf unsere Medienwelt und so weiter. Ja. Vielleicht, man muss sich sicher in diese Richtung anschauen, ja, wenn man Kampagnen betreibt. Und die zweite Variante von eben diesem politischen Konsumerismus wäre halt, Informationen überhaupt erst einmal bekannt zu machen. Ja, das ist die große Frage, wie mache ich das? Wie mache ich das möglichst einfach und wie erreiche ich die Leute? Ja? Kann man aus der Umweltbewegung viel lernen zum Beispiel, wie die das machen? Ja?
Ich möchte erst den Andreas jetzt bitten und dann redest du.
Ich meine, es ist ja auch so, bei sozusagen ethischen Verkaufsverhalten. Man fühlt sich ja dann auch besser. Ja? Also es gibt ja immer mehr Unternehmen, die diese Strategie verfolgen, dass sie sagen, okay, wir machen etwas, zum Beispiel auch Apple, dass sie sagen, wir setzen Maßnahmen für das und das. Jedoch ist es schwer zu kontrollieren, beziehungsweise ist das dann auch eine Aufgabe, die von bestimmten Institutionen oder auch von uns einfach zu fordern ist, dass wir sagen, okay, wir überlegen uns, ist das dann wirklich der Fall, kann das verbessert werden. Aber eine andere Sache, die mir jetzt dann noch eingefallen ist, wie verbreiten wir diesen Kampf für ethische Produktionsbedingungen oder für soziale Produktionsbedingungen über Facebook und über Twitter und über Google, die oder über Apple, ja, mit Apple-Produkten, die ja selbst ein bisschen
Teil des Systems sind.
Schmutz am... Aber ich meine... Und das ist ja eben halt auch immer das, was wir hören wollen. Ja. Oft ist es so, ja, wir wollen ja eigentlich gute Produkte kaufen. Ja. Wir wollen Produkte kaufen, wo niemand schwitzen musste eigentlich. Ja.
Ja.
Aber dass eben Arbeit damit verbunden ist, dass es zum Beispiel diese seltenen Erden gibt in Afrika. Ja. Also ich habe auch jetzt so ein Fairphone bestellt, weil ich mir dachte, schaue ich mal, was da ist. Die haben jetzt Lieferverzögerungen, soweit ich gehört habe. Die kommen erst im Dezember raus mit dem. Ja, genau. Und ich meine, ich finde die Idee auf jeden Fall super und unterstützenswert, weil das ist, glaube ich, ein kleines Startup, das diese Idee gehabt hat. Die Frage stellt sich dann, wenn dann jeder auf diesen, da draufsteigt, ja, auf diesen Strang, welche Produktionsbedingungen haben wir dann? Ja? Haben wir dann wieder, fängt das Rad von vorne nochmal an.
Ich wollte zuerst auf dich eingehen, weil du gesagt hast, ja, es gibt da wenig Bewusstsein von den Arbeiterinnen und wenig Kooperationsmöglichkeiten, natürlich Gewerkschaften. Ja, das stimmt, da gibt es ein großes Problem. Andererseits gibt es ja wohl Organisationen, mit denen wir auch zusammenarbeiten, die organisieren von Hongkong aus rein nach China, SACOM oder China Labour Watch zum Beispiel wären da zu nennen, die schon sehr lang zu dem Thema arbeiten, sehr gut etabliert sind, immer wieder Berichte zu dem Thema schreiben, Filme machen zum Thema. Also die wären dann sehr wohl die, mit denen man kooperieren könnte. Ja. In China direkt ist es natürlich schwierig. Wir haben da zwar auch Wissenschaftler, die zum Thema arbeiten, mit denen wir Veranstaltungen machen und so weiter, aber das ist eine ganz andere Bedingungen und Schwierigkeiten, die man dann findet. Ja. Andererseits hast du geredet von diesem Konnex von ich brauche auch meinen eigenen Vorteil oder zumindest nicht so viele Nachteile. Da geht es ja dann auch oft um dieses finanzielle Argument. Ja. Wie viel kostet denn so ein faires Telefon, wie viel kostet eine faire Maus mehr? Wir haben uns das angeschaut. Fairphone sagt jetzt, es sind 22 Euro von den insgesamt 325 Euro, die das Telefon kostet. Das sind 7% ungefähr. Das würde ich sagen, no, das kann ich mir auch noch leisten. Das ist noch eine Überlegung wert. Ja. Grundsätzlich, wenn ich mir so ein ganzes Telefon anschaue, ist es... Entschuldige?
Ja, sicher.
Ja, wo sind die Kamera? Ja, ja? Also der Teil, den verdient die Arbeiterin, wenn ich das als die Gesamtkosten mir anschaue. Ja? Ich denke, wenn sie fair bezahlt wird, die Arbeiterin oder auch der Arbeiter, meistens sind es Frauen, junge Frauen, dann kann das nicht so viel mehr betragen. Ja? Insofern denke ich mir, ist es kein Argument zu sagen, das kann man sich dann nicht leisten.
Ich habe so ein eigenes Ding. Es ist, ja, auf der anderen Seite ist es auch so, die Frage ist ja auch so ein bisschen, was ist fair? Ne? Also wir hatten uns da ja vorhin so ein bisschen drüber unterhalten, es geht ja darum, für uns fair wäre, wenn wir Mindestlöhne hätten, wenn wir Betriebsräte hätten, wenn wir die Möglichkeit hätten, bezahlten Urlaub, bezahlte Krankengeschichten. Das sind für uns faire Arbeitsbedingungen. Ja? Das sind für uns okay. In China ist das ja nicht unbedingt so. Die Frage ist jetzt halt, wenn wir ein Fairphone haben, müsste das dann nicht eigentlich sogar so sein, dass wir sagen, um das für unser Gewissen fair zu machen, bräuchten die dann nicht Mindestlöhne, bezahlte Urlaube, Krankenversicherung und alles das, was wir hier auch haben. Na, und dann kostet dieses Telefon nämlich nicht mehr 325, sondern 1750 Euro.
Ich möchte jetzt mal den bösen Guy kurz spielen und sagen, eigentlich, also das ist ja das Argument, das immer kommt in der freien Marktwirtschaft, eigentlich haben sich ja die Bedingungen dadurch, dass die Firmen in diese Länder, in die Entwicklungsländer gegangen sind, haben sich verbessert, in dem Sinne, dass es je mehr Firmen dort gibt, die konkurrieren um die besten Arbeitskräfte, desto höher steigt das Gehalt für die. Ja? Also das ist sozusagen dieses Argument. Ja? Das möchte ich nur mal reinbringen als Anregung.
Das ist das Werbeargument des Systems.
Wobei ich selbst da schon ein bisschen verifizieren kann, in der Hinsicht, dass zum Beispiel es gibt solche Offshore-Unternehmen, ja, die prinzipiell alle Leute zum Beispiel in Indien erst in der Universität rekrutieren, die machen auch einen Auswahlprozess und so weiter. Dort kommen dann die Leute rein, arbeiten und die Besten werden dann in die europäischen Länder geschickt, um dort mit Unternehmen zusammenzuarbeiten. Ja, also es gibt diese Transfers und zumindest eine Entwicklungsperspektive für manche Leute. Ja. Ich will nicht sagen, dass das irgendwas mit Gerechtigkeit oder mit Everything Happy zu tun hat, aber ich will es auch nicht nur schlecht machen. Ja.
Aber es ist ja keine Entwicklung, wenn man sagt, okay, drei Leute dürfen dann nach Europa, das ist ja furchtbar. Das würde ja bedeuten, dass Europa sozusagen die Norm ist und das, was irgendwie erstrebenswert ist, sondern die Leute sollen doch bitte schön, wenn sie für uns schon Telefone machen, was ja schon schlimm genug ist, dann auch in irgendeiner Form sozusagen menschlich behandelt werden. Ja, also, weil das, genau.
Ich werde jetzt an der Stelle kurz intervenieren, um zwei Dinge zu sagen. Zum einen, man kann sich jederzeit einschalten. Es ist nicht so, dass wir reden und dann ist auf einmal der Cut und dann beginnt die Fragephase. Ich schaue immer wieder mal, falls jemand einen Finger hebt. Ich möchte eine andere Frageebene noch mit reinbringen und ich möchte gerne hätte so gerne, dass der Herbert was dazu sagt. Aber er darf das, er muss nicht. Es ist so, dass jetzt mehrfach, also du hast das als Political Consumerism bezeichnet, über den reden wir jetzt, beziehungsweise dann auch über die Bedingungen, die wir hoffen, auf diese Weise in vielleicht kolonialistischer Manier in diese Länder zu transportieren. Also eben, wie du sagtest, wir sind der Maßstab. Mhm. So soll das, aber wir wissen auch nicht, wie es irgendwie anders gehen soll. Dann hatten wir eben nach der Diskussion mit Astrid oder auch währenddessen tauchte auch wieder diese Option auf. Wir sind also Teile der Stabilisierungsmechanismen, weil wir in der Gruppe der Akteursgruppe der Konsumenten liegen. Also sprich, es läuft immer wieder nur darauf hinaus, dass wir durch Konsumtion eingreifen können, indem wir unseren Konsum gestalten und also auch in dem, was wir jetzt in diesem Panel hier debattiert haben, wo es um die Fesseln der Freiheit ging. Das hat die Astrid eben auch ausgeführt, das ist, funktioniert nach dem Prinzip Service for Profile. Das ist in irgendeiner Art und Weise ist also alles irgendwie kommodifiziert. Gibt es noch irgendeine andere Artikulationsweise, die wir in dieser Lebenslage haben? Das frage ich mich. Ich fürchte, das ist eine deprimierende Frage.
Möchte ich etwas sagen, aber im Anschluss an das Beispiel vom Unternehmenswiki vom Andreas und anknüpfend an eine Bemerkung von gestern von der Frau von Achinoa, die gesagt hat, wenn man das sozusagen richtig angeht, dann kann man sich nicht mehr hinsetzen und sagen, bei uns gibt es drei Sorten von Bohnen, weil man nämlich wissen muss, dass bei uns überall wo was anderes heißt und dass man eigentlich nicht mehr unbedenklich bei uns sagen kann, angesichts, in Bedingungen von Globalisierung kann man nicht mehr unbedenklich bei uns sagen. Ja? Und die Anwendung auf das Unternehmenswiki ist geradewegs und direkt. Man kann nicht ins Wiki einfach schreiben, das funktioniert so. Und davor implizit voraussetzen, dass jeder dieselbe Betriebsversion hat. Ja? Das heißt, da ist eine ähnliche Situation, nämlich eine Direktheit und eine Unmittelbarkeit, von der man glaubt, jetzt hat man die Freiheit zu reden, ist eigentlich täuschend und die Fesseln der Freiheit, um das so zu sagen, liegen schon einmal an der Stelle, wo man sich nicht klar macht, dass die einfache Ausübung der eigenen Freiheit die Freiheit der anderen Leute beeinträchtigt. Das ist sozusagen eine Fessel, die ist noch gar nicht so über das Internet, also die gibt es schon sehr, sehr lange, aber durch das Internet wird die deutlicher. Dass ich in dem Moment, in dem ich sage, nein, das stimmt ja dann nicht, das muss man richtig stellen, in Wirklichkeit eine Grenzüberschreitung sozusagen vornehme, anderen Leuten gegenüber, die mit mir auf derselben Planeten sind, um es bei den Bohnen zu sagen. Ja? Bei uns ist bei unserem Planet. Seit es diese Art von Verteilung gibt, ist bei uns, bei unserem Planet, und dann kann man nicht mehr sagen, einfach sozusagen bei uns. Und ich habe jetzt keine weitere Schlussfolgerung daraus. Das eine, was ich nur sagen will, es wird verdammt kompliziert auf die Art und Weise. Und man muss sich dann schon fragen, was darf man überhaupt noch sagen? Was ja gestern auch noch aufgetaucht ist im Zusammenhang mit Gerechtigkeit. Ja? Was ist denn dann überhaupt noch Gerechtigkeit, wenn ich von fairen Handel rede und nicht nachziehe mit der ganzen Gerechtigkeit? Also insofern sollte man sich sozusagen manche großen Worte auch ein bisschen runtertransformieren.
Mir ist vielleicht noch ein Aspekt eingefallen, weil du gesagt hast, na, was gibt es denn noch, ja, außer das System, ja, das Vermarktungssystem und so weiter. Also wenn man es jetzt ein bisschen medientheoretisch wieder angeht und wir ja alle eigentlich Politik machen über Medien, gibt es schon was wieder dazukommen ist, abseits der eigenen Selbstvermarktung, weil da beißt sich die Katze ja auch ein bisschen in den Schwanz. Ja, wir machen Politik als also kulturwissenschaftlich betrachtete und selbstständig vermarktende Subjekte, also wie kann ein Subjekt da überhaupt noch anders agieren. Ja? Aber was dazugekommen ist, ja, auch mit anderen Vernetzungssymboliken und auch eben seit der Medienwende der Neuen, wie man es gesagt hat, ist, dass schon Bewertungsmechanismen mehr zählen. Ja? Also es gibt, wie man immer es jetzt positiv oder negativ bezeichnen möchte, ja? Ob du es Gamification nennst, ob du es User Generated Content, ob du Likes dir anschaust und so weiter. Also all das sind ja eigentlich zusätzlich noch Bewertungsmechanismen, regulierende Mechanismen oder man könnte es positiv sehen, Kontrollmechanismen. Ja? Also das wäre so eine kleine positive Aussicht, die ich vielleicht sehe, wenn man da anknüpfen könnte, das nutzen könnte. Ja? Vielleicht wäre das eine kleine Gegenmöglichkeit. Ja?
Interessanter Aspekt mit der Gamification als Kontrollmöglichkeit, weil ich mein, im Prinzip ist das dasselbe Einsatz, den Google ja auch macht. Sie kennen sich super toll aus in Spieltheorie, sie wissen genau die Anreize von Leuten und versuchen ein System zu machen, das sich stabilisiert aufgrund der Interaktionen der Leute. Und warum sollen nicht auch andere Leute dieses Hilfsmittel verwenden für ihre Zwecke? Ja? Also ich finde das okay. Ich habe dann noch einen Reply zum Herbert wegen der komplexen globalen Zusammenhänge, die dann auf die Frage stoßen, was können wir überhaupt noch sagen. Ich habe manchmal das Gefühl, bei den offenen Systemen, im Prinzip, wir versuchen immer nichts auszuschließen, wir versuchen immer, okay, es kann jeder beitragen, es kann jeder alles machen, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade das provoziert irgendwie den Ausschluss, weil man sich denkt, ja, ich kann eh nichts verändern, weil alles, was ich noch reingebe, ist im Prinzip dieser Content, der dann wieder verwaltet wird in einem System. Vielleicht sollte man sich überlegen, einfach mal etwas Geschlossenes zu produzieren und dann warten darauf, was die Reaktion darauf ist.
Was wäre das Geschlossene?
Das wäre also zum Beispiel, wenn ich es beim Theater sage, so wirklich so ein normales, ganz geschlossenes Stück, dass sich nicht darum schert, welche Virtualitäten wir drauf haben. Ja? Und aber trotzdem vielleicht implizit auch eine Kritik daran übt. Ja? Weil ich muss von mir sagen, weil ich da nochmal, ich bin nicht oft im Theater, aber wenn ich dort bin, habe ich schon gern, dass ich möglichst wenig Ablenkungen habe. Ja? Dann drehe ich auch mein Handy ab. Und
ja, auf der. Ja, genau. Also mit dem geschlossenen System hast du dann aber das Problem, dass du dann eine beschlossene Benutzergruppe hast, die dann sozusagen über einen Informationsvorsprung verfügt und auch nur innerhalb dieses geschlossenen Systems debattieren kann. Das ist ja das, was sozusagen offene Systeme, das ist der Vorteil offener Systeme, du hast eben, die Schwelle ist niedriger, dich in den Diskurs einzubringen und tatsächlich auch deine Stimme zählt, ne? Weil du hast diesen Informationsvorsprung dann.
Ich habe mich jetzt auch wirklich etwas erschrocken. Das ist etwas, was ich nicht erwartet habe. Ich wollte mich gerade vorher vorschlagen, dass wir das Prinzip der Vernetzung jetzt einfach mal versuchen, überall anzuwenden, wie es bei dir zutrifft, wie es in deinem Fall zutrifft, in den Beispielen, die du genannt hast. Und du schlägst jetzt ein geschlossenes System vor. Da habe ich das ein kurzer Schock, aber wir denken darüber nach. Wir erinnern uns an die Silvia Jonik, Cyber Peace statt Cyber War, und die auch Infrastrukturen vom Netz nehmen will.
Also ich weiß nicht, ob das jetzt zur Vernetzung passt, aber weil du diesen Informationsvorsprung genannt hast. Mich hat also dein Vortrag auch etwas, wie soll ich sagen? also ich habe da einige Einwände, vor allem ganz grundsätzliche. Die Künstlerin, der Künstler, also eigentlich existiert er ja nicht mehr. Die Rolle des Künstlers, der Künstlerin, die Verantwortung, weil wann eh jeder das zerstören kann im Grunde. Nicht? Du müsstest dir auch mit einem Bild, das heißt, du müsstest genauso gut dazu aufrufen, wenn ein Museum da ist, also da kann jeder rein und jedes Bild also sozusagen übermalen. Nicht? Und das, also wo enden wir da? Gut, und ich bin, Moment, und jetzt bin ich... auf diesen Informationsvorsprung von dir wieder auf das zurückgeworfen worden, das ist ja in unserem arbeitsteiligen System überall so. Das heißt, da dürftest du als Informatiker auch überhaupt nicht arbeiten, weil die Oma da drüben das nicht versteht. Also das geht irgendwie nicht wirklich. Also es ist für mich kein Argument. Ja. Und wenn ich jetzt einen Installateur hole, dann möchte ich auch, dass der das eigentlich kann.
Aber es geht ja darum, es ist ja so, es,
also das will ich jetzt aber hören, ob...
Also oder auch wenn das in China, wenn jemand, auch wenn das in China, wenn eine NGO das kontrolliert und nicht irgendwer irgendwas sagt.
Das ist im, beim will ich jetzt sehen, ob Tina sich da richtig verstanden hat.
Also beim Installateur ist das ja so klar. Natürlich, wir haben eine Arbeitsteilungsgesellschaft. Aber es ist ja so, dass das, was der Installateur tut, jetzt nicht Grundlage unserer Gesellschaft ist. Aber zum Beispiel, wenn wir jetzt über gesellschaftliche Prozesse reden. Ja? Wir gehen alle 4 Jahre zur Wahl. Wir diskutieren über, was unser Land und mit im Europa und wie das so ist mit der gemeinsamen Währung und der gemeinsamen Verantwortung und in der Welt und so weiter. Natürlich müssen wir da alle informiert sein. Das kann ja nicht sein. Früher war das so, das war das Familienoberhaupt und der hat gesagt, übrigens, ihr wählt jetzt alle die Partei und dann ist gut. So, ja, und ich entscheide das für alle in meiner Familie. Und es ist so, mittlerweile ist das nicht mehr so. Wir müssen uns alle informieren. Und wenn wir ein geschlossenes System haben, wo tatsächlich ein Diskurs stattfindet, der relevant ist für unsere gesamte Gesellschaft, wo aber ein Informationsvorsprung erarbeitet wird, den wir alle nicht teilen, dann ist das so, dass die Installateure dann sozusagen das Weltgeschehen bestimmen und wir anderen daneben stehen und sagen, ja, okay, ich muss jetzt leider daneben stehen und kann nicht mitmachen.
Also da habe ich kurz einen Reply darauf, ad hoc, wegen geschlossenen Systemen, weil du sagst, ich finde, gerade beim Familienoberhaupt, dass es beschließt, alle dürfen das und das wählen, da macht es dann für die Familienmitglieder, zum Beispiel für eine Tochter, die sich sagt, okay, ich sage offiziell, ich wähle das, aber wer soll das dann kontrollieren? Also da macht es noch einen Sinn zu sagen, ich mache einen Widerstand gegen das. Und deswegen hat das geschlossene System insofern eine Funktion auch für Widerstand, wenn man sagt, okay, ich möchte mich widersetzen. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen makaber für manche Zustände, aber...
Du argumentierst jetzt für starke Diktaturen.
Nein, so radikal wollte ich es nicht sagen, aber
Offene Stimmzettel ist ein Unbegriff. Stimmen wir doch offen ab. Ja. Das geht nicht.
Ja. Also, aber es gibt viele Meldungen. Andrea möchte unbedingt noch auf Helga reagieren. Dann gibt es noch eine Meldung von draußen und dann kommt Helga Köchel. Okay.
wenn ich deine Idee über Installateure, die auch wirklich wissen sollen, was sie da tun, umsetze auf meinen Arbeitsbereich, dann geht es ganz stark um Siegel und Zertifikate. Und natürlich stimmt es, ja, auf IT auf keine IT. Ja? Also weder auf so ein Mikro, noch auf ein Mobiltelefon, noch auf einen Computer oder Laptop kann ich ein Pickel draufkleben und kann sagen, ja, das ist jetzt wirklich fair produziert. Ja? Das Fairphone ist nicht 100% fair, genauso nicht die faire Maus. Das Problem ist, in Kaffee oder Bananen, die es jetzt fair gibt, ist genau eines drinnen, nämlich Kaffee oder Bananen. In der Leiterplatte eines Computers habe ich 10 verschiedene Rohstoffe drinnen. Das kann ich derzeit noch nicht machen. Dennoch haben wir angefangen, uns vor x Jahren mit fairen Kaffee und fairen Bananen auseinanderzusetzen. Dasselbe machen wir jetzt mit Computern, aber eben nicht über Kooperativen oder Ähnliches, wie es damals möglich war, sondern über eine Monitoring-Organisation, die ganz viele Vernetzungen macht und die im Rahmen von Ausschreibungen von großen öffentlichen Behörden das im Prozess kontrolliert über Standards und so weiter und eben dann in Bezug auf ein einziges Produkt das versucht zu standardisieren. Ja. Aber natürlich, Pickerl und so, leider, kann ich nicht. Es gibt keine einfachen Lösungen in dem Bereich. Die gibt es einfach noch nicht. Ja. Damit müssen wir jetzt mal leben.
Eine.
Okay. Ich denke, dass man auch über etwas Wissen und etwas Können mal sprechen müsste, weil das kann ja nicht so sein, dass nur die Information zählt darüber, was es gibt. Also bis jetzt ging es die ganze Zeit darum. Es könnte ja keine Schule, keine Universität, keine Meisterlehrgänge, überhaupt nichts könnte es geben, wenn es nicht Menschen gäbe, die sich diverse Dinge angeeignet haben und das auch wirklich beherrschen, das Feld. Und wenn wir wirklich so dauernd nur so herumreden um diese Dinge, dann könnte zum Beispiel jeder Medizin, jeder Architektur, jeder irgendetwas machen, das ist ja nicht denkbar. Aber natürlich auch in der Kunst oder zum Beispiel im Theater, also ich muss ehrlich sagen, mir hängt das irrsinnig zum Hals raus, dieses Gequatsche da rundherum ununterbrochen. Ich möchte auch mal was geboten bekommen und zwar etwas sehr Gutes.
Genau, also ich habe gestern was ganz Tolles gelernt, was ich vorher noch nicht kannte. Das ist dieses Konzept, also wir hatten diese Massive Online Open Coursework. Dann habe ich mal ein bisschen gegoogelt und es gibt so verschiedene Konzepte von lernenden Gruppen, die sich mit sozusagen vernetzen miteinander, Knoten bilden und ein Lernnetzwerk bilden, das aber keinen Lehrer hat vorne, sondern das ist gleichberechtigt und demokratisch organisiert, dass jeder Mensch, der in diesem Netzwerk ist und der einen Knoten bildet, seinen Teil dazu beiträgt. Und das finde ich total spannend, weil die Frage, die dahinter steht, ist eine ganz grundsätzliche. In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Wollen wir eine hierarchische Gesellschaft, in der es Experten gibt und Leute, die lernen und die nichts zu sagen haben, sondern gefälligst zuhören und sich das irgendwie reinziehen und vielleicht noch reproduzieren in der Klausur? Oder wollen wir eine Gesellschaft haben, wo jede einzelne Stimme das gleiche Gewicht hat und wo jede einzelne Stimme auch gehört werden darf und auch das Gefühl bekommt, dass Wissen tatsächlich auch von unten nach oben und nicht nur von oben nach unten transportiert werden kann. Und das finde ich total spannend, weil das ist genau das Gleiche, was im Theater auch ist. Nicht nur der Schauspieler ist oben und der Regisseur, sondern auch das Publikum hat eine partizipatorische Möglichkeit.
Schauen Sie, selbst wenn irgendwo auf Universitäten auf höchstem Niveau gelehrt wird, heißt es ja nicht, dass da alle nur die Klappe halten müssen. So ist es ja nicht.
Also bei mir in der Uni war das so.
Also schön, aber das...
Ja, Theaterwissenschaft in Wien.
Also,
oh doch.
Also wovon reden wir jetzt eigentlich?
Ja.
Also es muss ja auch etwas Positives geben. Was man anstrebt oder was man überhaupt wenigstens zur Kenntnis nimmt. Weil so wie das dargestellt wird und zum Beispiel dieses dauernd, das schauen Sie sich doch sogar bei Zeitungen diese Leute, diese Meldungen an. In der Mehrzahl sind die Meldungen von frustrierten, gelangweilten Leuten, die einfach hinkotzen irgendetwas und die auch über Dinge, die wirklich sehr perfekt sind, nur Blödsinn zu melden.
Da muss man kurz anmerken, dass man nicht auf nicht aufgrund von einem Kommentar in einer Online-Zeitung auf die Person glauben darf, schließen zu können, die diesen macht, Daddy.
Ich bin grundsätzlich deiner Meinung, was diese Gesellschaftsstruktur betrifft, aber als Amerikaner, der sich seit Ewigkeiten mit einer höchsten Maß von Idiotie auseinandersetzen musste, habe ich ein sehr großes Problem, mit einem Aspekt davon, und nämlich das ist ein ähnliches Argument, das immer wieder verwendet wird, um Sachen wie, ich meine, mein T-Shirt ist ein wunderschönes Bild von einem Kreuz mit einem Jesus, der auf einen Dinosaurier reitet. Es gibt einen Grund dafür, nämlich diese ganze Situation mit Intelligent Design in die Staaten und den Versuch eigentlich dann durch solche Argumente eigentlich jede Idee eine gleiche Wertigkeit zu geben, unabhängig von Situationen. Und das wird in die Staaten jetzt vermehrt, in so mehrere Bereichen auch immer wieder verwendet. So ein starker Missbrauch von dieser grundlegenden Idee. Aber ich finde, gerade mit solchen Situationen, wie es in den Staaten gibt, das
Ding ist, du gehst nicht vom mündigen Bürger aus. Ne? Also wir haben ja sozusagen die Ideale der Aufklärung, sind ja der mündige Bürger. Und der Bürger, der sozusagen selber durch seinen Verstand und seine Sinneseindrücke zu Schlüssen kommt. Und das ist ja das Problem. Also du hast dadurch, wenn du eben starke Hierarchien hast und sagen irgendwie Intelligent Design, da glaubst du jetzt bitte dran oder das ist so, dann ist das klar, du hast ja keine Alternativen, das zu kritisieren oder zu hinterfragen, weil woher kommen die Bücher, ja? Es gibt keine Sexualaufklärung in Amerika in den Schulen, deswegen sind die alle schwanger, weil es eben, die haben keine Möglichkeit, sich zu informieren. Also das ist in der Tat, es gibt eine hohe Rate an Teenager-Schwangerschaften in Amerika und in England und es liegt auch daran, dass Abstinenz gelehrt wird, ja? Natürlich ist das Blödsinn. Und es ist aber so, wenn du halt diese Hierarchien auflöst und sagst, hier sind alle Systeme, jetzt guck, was für dich am besten passt. Dann gibt es vielleicht Leute, die sagen, okay, ich glaube an Gott, das ist okay, das ist Privatsache, das dürfen die. Alles super. Aber sie sollen ja nicht anderen Leuten sagen, und du glaubst das jetzt bitte auch. Das ist ja der Punkt. Ne? Aber das führt jetzt irgendwie sehr weit.
Helga, bringst du das zurück? Ein bisschen weit natürlich. Aber also, wenn du jetzt glaubst, dass ich Hierarchien vertrete, dann irrst du dich natürlich. Ich bin ja also eigentlich eine Alt-68erin und war also natürlich dabei, wie diese Hierarchien da demontiert wurden. Und was die UNES betrifft und alle diese Dinge, so kann ich mich gut erinnern, wie zum Beispiel in Alpbach, wo jeder von euch wahrscheinlich weiß, wie wahnsinnig das abgehoben ist, also ich würde da nie mehr hingehen, da noch erstsemestriger Nobelpreisträger unterbrochen haben und gesagt, Herrst, willst du nicht zunächst einmal erklären, wovon du überhaupt sprichst? Niemand sagt das jetzt mehr, bitte. Niemand. Also ich mache Netzwerke. Und ich bin 73, ich stehe auf hunderten Mailinglisten, ich habe überhaupt kein Problem mit der Informationsflut. Aber ich kenne lauter Künstlerinnen, Intellektuelle, Universitätsassistenten, die sagen, ach, das ist mir alles zu viel, und Journalistinnen sagen das. Also ich möchte eigentlich wissen, wo der Need ist, wo diese lernenden Organisationen sind. Du, ich habe Alternativschulen gegründet damals und wir haben das alles miteinander ganz auf locker gemacht. Das ist jetzt, also jetzt jeder, ach, ich habe ein Kind und ich habe allein die Verantwortung und niemand mehr und so. Das ist jetzt völlig anders. Also das, wovon du sprichst, das sehe ich eigentlich nicht.
Ich muss jetzt eins dazu sagen, sollte ich jetzt sagen, wo wir uns gerade befinden in der Diskussion, ich hätte Schwierigkeiten, das ganz eindeutig zu definieren. Da wir eine Dreiviertelstunde reden, nehme ich mir jetzt trotzdem heraus zu sagen, wir machen jetzt sowas wie eine Schlussrunde. Aber wozu könnte jeder etwas sagen?
Ich wollte vielleicht noch was sagen vorher, das passt auch gut in die Schlussrunde, also kann ich anbieten anzufangen. Weil es ging sehr viel über, was können wir sagen, in welchen Systemen, und sehr oft haben wir dann schon diese Tendenz, das ist was Westliches, zur Dichotomie, also zu diesen zwei Gegenpolen. Wir reden immer vom entweder offenen oder geschlossenen Systemen. In anderen östlichen Gesellschaften ist das nicht immer so. Ja. Und ich habe mir das ein bisschen so gedacht, wie ich die Diskussionen verfolgt habe, vielleicht gibt es ja auch noch eine Zwischenlösung und vielleicht geht es eher auch um Anwendungsfälle. Du hast gesagt, okay, ich muss wissen, welches System brauche ich denn in welchem Kontext. Ja. Bei offenen und geschlossenen Systemen gibt es ja auch schon mehr in der Theorie und die Management-Theorie, die spricht von mehr, und es gibt auch, wenn man sich Medientheorien anschaut, ja, also das ist auch nicht entweder oder oft, sondern gibt es Agenten, da gibt es Gatekeeper, ja, also da gibt es Verknüpfungen, aber es gibt trotzdem wieder einzelne Pole, die mehr Macht haben. Ja, also wir sind ja eigentlich eh schon weiter. Und ich glaube, dass wir vielleicht auch die Chance ergreifen müssen, auch in der Politik uns drüber zu trauen über ein alternatives System, das vielleicht auch mehrere Dinge verknüpft. Ja. Liquid Democracy ist ein Beispiel, das mir einfällt in der Politik, wo man Verantwortlichkeiten flexibler gestalten möchte, weil du hast gesagt, du willst diese konkrete Verantwortung. Ja. Und das wird das ein bisschen so weiterführen, die Verantwortung beizuhalten, die Kompetenzen. Ich erkläre es jetzt nicht, können wir vielleicht in der Pause besprechen, für die, die es nicht kennen. Ja. Aber wo man versucht zu sagen, okay, wir haben da Kompetenzen, aber wir lösen diese Kompetenzen von der Hierarchie. Und das macht eigentlich Sinn und vielleicht wäre das eine Möglichkeit, wie wir mehr sagen könnten und auch mehr gehört werden würden, wenn wir das entkoppeln.
Super Schlusswort. Danke.
Ich möchte gerne trotzdem noch einmal kurz weitergeben. Aber ich möchte gerne genau diesen Ball aufnehmen und sozusagen den Undercurrent, das annehmen als die Thematik, die sich eigentlich unten drunter auch noch durchschlängelt und dann jeder von euch noch die Frage mitgeben, was wir denn haben, wenn wir Offenheit wagen, möglicherweise Offenheit oder Vernetzung in diesem Fall. Andrea.
Also wenn ich das Thema von Verantwortung aufnehme, dann denke ich mir, also einerseits, ich wollte genau das, nun natürlich nicht so wohl formuliert, aber dennoch sagen, was du auch erwähnt hast. Ja, also es kann nicht das eine oder das andere sein, definitiv nicht. Es ist etwas definitiv dazwischen. Da gibt es ja auch erste Überlegungen dazu, das ist ja nichts Neues. Andererseits, wenn es um Verantwortung geht, muss ich als NGO, als Kampagne, als Vertreterin, die jetzt von dieser Seite reinkommt, natürlich von jedem Einzelnen und jedem Einzelnen reden. Ja? Also wir sollten nachfragen bei unseren Universitäten, wo kauft ihr denn eure Computer ein? Wie funktioniert das denn bei euch genau? Was ist mit euren sozialen Kriterien? Was passiert mit unseren Steuergeldern, die da tagtäglich ausgegeben werden, um eben großen Maßstab Computer einzukaufen? Ja? Das ist so mein Hintergrund, den ich nochmal mitgeben will, wirklich kritisch zu sein, nachzufragen und da nochmal Druck auszuüben auf die Verantwortlichen, die da sich doch oft relativ leicht zurückziehen und sagen, ich habe keine Ahnung, es ist schwierig, die Standards, wir haben da ja keine Pickel, die Kriterien, ich weiß nichts. Ja. Also ja, da muss ich schon zugeben, es ist nicht so einfach, aber es gibt Organisationen, es gibt kompetente Persönlichkeiten, es gibt Menschen, auf die man sich im Endeffekt auch verlassen kann, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzt, da kann man auch gerne bei mir nachfragen, dann weiß man eigentlich, auf welche Informationen man sich verlassen kann. Und da braucht man nicht unterzugehen in einer Informationsflut von unzähligen E-Mails, weil nein, definitiv. Ja.
Also mutig einfordern, legt es offen.
Also ich komme zu dir und dann weiß ich, wem ich vertrauen kann. Sehr gut.
Ja. Also das traue ich mich zu sagen, dass ich zumindest weiß, an wen du dich wenden kannst.
Okay. Also ich möchte meinen Punkt mit dem geschlossenen System nochmal aufgreifen. Der ist nicht so gut angekommen, aber ich versuche es jetzt mal weniger gesellschaftlich, sondern mehr individuell. Ja? Also wenn ich etwas sage, ja, also dann brauche ich Grenzen, oder wenn ich überhaupt mein Körper und mein Geist sind operationell geschlossen. Ja? Also ich setze meinen Gedanken auf einen nächsten Gedanken, soweit es geht. Manchmal klappt das, manchmal nicht, durch Ablenkungen und so weiter. Aber prinzipiell geht es darum, sich selbst aufrechtzuerhalten und lebensfähig zu sein. Ja? Wenn ich das nicht habe und wenn ich mich ständig durch eine sozusagen totale Offenheit beeinflussen lasse, durch jede Irritation, dann bekomme ich Borderline, dann weiß ich nicht mehr, wo meine Grenzen sind. Ja? Und ich glaube, da gibt es schon eine Wichtigkeit, die man erst mal prinzipiell, ich will es jetzt noch nicht übertragen, gesellschaftlich, ja, aber die man prinzipiell festhalten muss bei den Fesseln der Freiheit, dass es und das wollte ich auch eigentlich in meinem Vortrag am Anfang sagen, mit der spezifischen Offenheit, dass eine Offenheit spezifisch sein muss. Das heißt, an bestimmten Stellen man wissen muss, wo man sich irritieren lässt, ja, und nicht
global. Genau, ich möchte dem sozusagen eigentlich nur noch anschließen, dass wir vielleicht auch also ein Appell für das Experiment oder für sozusagen auch dafür, mal über den Tellerrand rauszugucken und tatsächlich sich Gedanken darüber zu machen, wie das ist, also wie unsere Aktionen auch Aktionen anderweitig beeinflussen, wie wir sozusagen reagieren auf andere und dass es eben tatsächlich auch Ansätze gibt, die radikal klingen mögen, die anders sind als das, was wir gewöhnt sind, die vielleicht anders sind als alles das, was wir vorher gemacht haben, aber die Wege gehen, wie wir gemeinsam gesellschaftlich sozusagen miteinander auf diesem Planeten, weil das ist ja bei uns, ist ja der gesamte Planet, dass wir sozusagen in irgendeiner Form, wir können ja nicht aus, ne? Momentan jedenfalls noch nicht und so.
Liebe Anwesenden, liebe Vortragenden, liebe Mitdiskutierenden, es war wunderbar, vielen herzlichen Dank. Das Paraflow Symposium ist zu Ende, das Festival und die Ausstellung ist nicht zu Ende. Im Weißen Haus läuft die Ausstellung bis wann? Bis zum 12. Oktober, Eintritt frei, täglich von wann bis wann? Ab 12. 12 bis 18 Uhr, bitte anschauen. Auf Wiedersehen, bleiben wir jetzt noch hier ein bisschen? Thank you.